Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
RevLab.
Einen wunderbaren guten Morgen, Manu. Ich hocke hier gerade im Schneesturm in Bern, in einem gemütlichen Zimmer und trinke mein Käferli.
Sehr gut. Guten Morgen, Stefan. Bei uns hat jetzt auch der Regen eingesetzt. Also Schnee ist ja in der Region Basel relativ rar. Wie ist es immer genau die paar Grad wärmer, die es braucht, um den Schnee in Regen zu verwandeln.
Man kann eigentlich sagen, ihr sind die echten Opfer von der Klimaerwärmung, oder?
Ja, genau. Hey, hast du dich erholt gestern noch?
Ja, es geht. Es war ja ein kurzes Weekend gewesen,
oder? Sehr, gell?
Ja, wir haben ja noch die digitalen Kirchentage gehabt. Dafür haben wir uns am Samstag mal wieder gesehen, Manu.
Stimmt, aber nur...
Du bist ja sogar noch in meinem Büro vorbeikommen für etwa 8 Minuten.
Für etwa 8 Minuten, ja. Wirklich. Oh mein.
Ja, aber es ist ja alles super gelaufen, hat ja tiptop geklappt. Und für alle, die übrigens dabei sind, man könnte noch am nächsten Samstag, könnt ihr euch noch bis am Dienstag anmelden, alles dazu findet ihr auf reflab.ch.
Ja, und es ist wirklich cool gewesen. Also ich muss sagen, auch die Workshops, die ich reingeschaut habe, die Leute haben sich wahnsinnig engagiert und es ist echt inspirierend gewesen. Ich bin selber sehr, sehr angetan von dieser Tagung. Bin aber auch entsprechend irgendwie zu Abend erschöpft gewesen, obwohl ich gar keine offizielle Aufgabe gehabt habe, sondern mehr irgendwo innerlich mitgefiebert habe, dass alles klappt, oder?
Ja gut, und du bist natürlich so eine Art Regisseur gewesen, oder muss man ja sagen?
Vom Gottesdienst, ja.
Ja, genau. Ja, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir ja beide unsere Kinder bei den Grosseltern hatten.
Stimmt.
Also ich nur eins von beiden, das eine war bei ihrem Papi, aber das andere war eben auch bei meinen Eltern. Gewesen. Und ich bin dann mal wieder da gewesen. Und weißt du, das habe ich mich einfach gewundert.
Nein.
Ich habe so wie gedacht, also ich habe wirklich nette Eltern. Aha. Und ich würde sagen, ich bin jetzt nicht das Kind, das mega streng erzogen worden ist. Aber es ist schon ein riesen Gap zwischen dem, was der kleine Theo darf und was der kleine Stefan nicht hat.
Gell, das ist aber bitter.
Hey, shit. Hey, du hockst so am Tisch, oder? Papi hat so Würstchen gemacht für den Theo, so Cipollata. Und dann findet er irgendwie plötzlich, dass die Haut gar nicht so fein ist an diesen Würstchen. Hey, dann nehmen sie knallhart alle Würstchen und schinden die. Bis irgendwie einfach noch... Nein, ohne Scheiß. Hey, wenn ich das hätte gesagt, dann hätte sie einfach gesagt, nimm schon mehr Salat. Da hat es noch Gemüse. Ja. Kannst du ja hart dazu nehmen.
So witzig, das ist im Fall.
Oder denen, es gibt zum Beispiel kein Kontingent für Mayonnaise. Der kann einfach, ich weiß nicht, der könnte eine halbe Tube dort essen.
So geil.
Und bei mir ist das irgendwie so etwas gewesen, wo man so in homöopathischen Dosen, wenn man Geburtstag und Ostern gleichzeitig gefeiert hat, dann hat man auch mal so einen Tupf Mayonnaise können.
Hey, voll. Es ist so witzig. Das ist bei uns im Fall genau dasselbe. Wirklich. Ich meine, unsere Kinder, die freuen sich ja wahnsinnig immer. Das ist auch schön, oder? Wenn jetzt, sie sind irgendwie 8 und 10, wenn sie noch gern zu den Grosseltern gehen, das ist eigentlich schon cool. Aber eben, es ist auch klar, warum sie so gern gehen, oder? Die werden dort wirklich nach Strich und Faden verwöhnt. Da kommen sie rein und dann ist einfach schon das Lieblingsessen von dem Kind ist im Ofen. Hörnli auflaufen. Mit massenhaft Schinken drüber und so. Und beim Morgen, weißt du, ist immer so, dann tischen sie alles Mögliche auf. Und wenn dann ein Monsieur aus unserer Familie, weißt du, unserem Sohn, der ja wirklich einen sehr exquisiten Gaumen hat, oder? Wenn ihm dann keine von diesen Konfitüren wirklich schmeckt und er dann die Nase rümpft, dann werden einfach die Würstchen ausgepackt am Morgen. Dann setzt man einfach noch Wienerli auf und sagt, ja, schau, nimm da noch noch zwei, drei Wienerli und so. Und Tochter biegt Butter und Honig und Gomfi auf die Brötli. Und weisst, zu uns, ich hab Mami gesagt am Samstag. Er gesagt, gell, du weisst, dass bei uns, zu meiner Kindheit, dass die Sachen rationiert gsi sind. Bei uns hat dann der Vater oder die Mutter Gomfi auf unser Brot gemacht, damit wir es nicht übertreiben, weisst?
Genau. Nein, das ist schon sehr anders. Es hat schon angefangen gestern, als ich bin angekommen, weisst, zum Abholen. Und wir haben einen abgemacht, gerade zum Mittagessen. Steht er dort und hat schon irgendwie drei Star Wars Lego Sets in der Hand am Bahnhof, um mir zu zeigen.
Nein.
Die er von der Oma bekommen hat. Ja, und jetzt ist irgendwie, das ist so eine ganz krasse Logik. Es gibt irgendwie immer einen Grund, warum ein Enkelkind etwas kaufen kann, habe ich jetzt herausgefunden. Also, letztes Mal, wo wir sind da waren, das war vor drei Wochen, ist darum gegangen, dass der Theo noch eine Snowboard-Bindung kaufen kann. Und dann, weißt, bekommt man schnell mal so ein 100er-Nötli zugesteckt für eine Snowboard-Bindung.
Ohne Scheiß.
Und sagt dann, ja, weißt, ist ja gleich Ostern, oder? Und jetzt ist es so gesehen, ja, der Theo wünscht sich Star Wars Lego auf Ostern, oder? Ja, und jetzt, drei davon haben wir halt anfangs gekauft und das eine Päckchen gibt es halt den ersten Ostern. Ich mache jetzt schon jede Wette, dass es nicht nur wird ein Star Wars Lego Päckchen
wird.
Ich weiß es. Und bei mir ist es Ostern ein Geschenkli. Weißt du, das sind irgendwie so Schoki-Eile gewesen. Und von der Grossmutter ein paar Schuhe, weißt du so?
Ja, also ich habe im Fall.
Ich glaube, meine Kinder leben irgendwie so in einer mega Traumwelt, wo sie irgendwie das Gefühl haben, man wird einfach das ganze Jahr beschenkt und das richtet sich irgendwie so in Zyklen an irgendwelchen Viertagen aus.
Ja, ja.
Also irgendwie so in der Adventszeit kannst du sowieso immer etwas schenken. Vor der Adventszeit gibt es irgendwie Gründe, dass man so sagt, ja, jetzt sind wir ja zusammen in die Herbstferien, gell?
Und ja,
so.
Ja.
Sonst ist natürlich Sommer, oder? Und dann hat man das eine Geburtstag, das andere Geburtstag und dann hast du Ostern. Also du bist quasi immer so in einer Gift-Season.
Ja, ja, so ja, ja. Also ich weiss nicht, ich habe an Ostern nie etwas bekommen. Das hat sich bei uns, hat sich das gar nicht etabliert, dass man sich an Ostern beschenkt. Aber ja.
Ja, das ist bei euch sicher so gewesen. Das echte Geschenk ist ja das, was Jesus für uns hat gemacht. Darum müssen wir uns gar keine Schoki-Häsli kaufen,
ja. Ja, so in dem Stil, genau. Und dann denkst du so als Kind irgendwie, oh shit, ey, was verpasse ich alles wegen dem Jesus?
Ja, genau. Was verpasse ich alles wegen dem Jesus? So geil. Ja, musst du dir mal vorstellen, wie es den Zeugen Jehovas geht, die keine Weihnachten feiern. Das ist der
Scheiss. Ja, das ist bitter.
Ja. Gut, ja, vielleicht ist das so ein Antikapitalismus-Training.
Ja, ein bisschen schon. Ja, was hast du denn?
Du, und gestern, ja.
Du hast doch sicher, das muss man doch dann auch dazu sagen, dass wir ja wahrscheinlich von unseren Grosseltern auch verwöhnt worden sind, oder?
Das, ja, voll.
Dass dann unsere Grosseltern genau die Rolle eingenommen haben, die unsere Eltern jetzt für unsere Kinder einnehmen.
Hey, ich glaube sogar, dass unsere ganze Gesellschaft eigentlich ein Stückchen weiter dazu führt, dass das so ist. Oder wie so, als junge Eltern gibt es einfach etwas, was alle jungen Eltern verbindet. Man hat kein Geld. Und man hat irgendwie immer so das Gefühl, man sollte so ein bisschen sparen, ein bisschen schauen, oder? Und so.
Ja, ja.
Und Grosseltern, die sind natürlich immer so in dieser Phase, wo sie für die Kinder nicht mehr zahlen müssen. Meistens haben sie irgendein Häuschen gebaut, das sie abgezahlt haben und haben so ein bisschen dort ein Kässeli und dort ein Kässeli. Und die können aus dem Vollen schöpfen, oder? Also bei meiner Grossmutter ist es auf jeden Fall krass gewesen. Wir machen die Top 3 Sachen, wie wir verwöhnt worden sind.
Oh ja. Ist gut. Ah ja, das ist geil.
Also ich fange mal an mit Punkt 3. Meine Grossmutter hat, also die ist jetzt schon 10 Jahre lang tot. Aber als ich ein Kind war, gerade zum Übergang zum Jugendlichen, hat sie schon einen Mac gehabt mit superschnellem Internet daheim.
Oh.
Und das war für mich so das Ding gewesen. Sie hat irgendwie immer daran geglaubt, es ist wichtig, dass der Stefan weiss, wie das funktioniert mit dem Computer, dass ich denen vor allem Sachen gamed habe und so. Das hat nicht so eine Rolle gespielt. Es ist einfach um die Basics gegangen, dass ich das überhaupt kann. Und ich konnte dort quasi ohne Zeitkontingent Internetzeit verbringen. Zu einer Zeit, wo es wirklich noch so war, dass andere über ihre Telefonleitung, weißt, ins Internet rein sind.
Ja, ja.
wo nachher dann einfach das ganze Telefon von einer Familie lahmgelegt hast, weil das Handy hat ja irgendwie auch noch niemand gehabt, oder? Und das so mega rationiert ist gesehen. Also, ich weiss das noch so, bei mir und meinen Schulkollegen ist dann mal so gesehen, ja, du kannst denen 15 Minuten. Und das ist schon mega toll gewesen, 15 Minuten Internet. Das hast du nicht jeden Tag gehabt. Und bei meiner Grossmutter ist einfach so gesehen, einen Nachmittag lang, bam.
Ja, also, ich erinnere mich an die Ferien, die ich bei der Großmutter verbracht habe. Ich habe regelmäßig mindestens ein-, zweimal im Jahr habe ich Bieren dürfen, eine Woche Ferien machen. Und dann sind wir immer am Morgen sind wir irgendwie posten und dann sind wir immer beim Metzger vorbei. Und der Metzger, ich bin doch mit meinen Eltern, wir sind doch nie zum Metzger, wir haben im Migros und im Denner eingekauft. Oder? Und mit dir sind wir immer im Metzger und der Metzger hat dann immer irgendwie einem Enkel von der Großmutter hat er immer so Liono-Rädli abgeschnitten und so. Oh, und hat mir immer dann so zum, so zum Probieren gegeben, weißt? Und das habe ich immer ganz gross gefunden, voll. Oder? Und du können einfach so ein bisschen Fleisch essen, weißt?
Das schließt natürlich super an mein Thema. Gell? Meine Großmutter hatte eine Metzgerei gehabt, früher. Oh. Also sie ist dann nachher pensioniert und so. Aber das heisst, sie hat, weil ihr Sohn das Ganze ja quasi übernommen hat, hat sie exzellenten Zugang gehabt zu fantastischem Fleisch. Und das hat mir so eine Kindheit, Jugend und auch ein Einwachsen ins Erwachsenenleben mit T-Bone Steaks garantiert. Und meine Großmutter ist wahnsinnig gerne Auto gefahren. Und das heisst, das mit dem Essen ist nicht immer gewesen, dass ich einfach zu ihr bin. Sondern die ist uns auch ganz oft mit dem Auto besuchen und hat alles Essen mitgenommen und dann dort gekocht.
So geil.
Und das war wirklich so gewesen, dass, hat es dann zwei, drei Tage vorher ein Telefon gegeben, auf was denn ihren Enkel jetzt Lust hat. Das ist wirklich fantastisch gewesen. Aber auch auswärts essen, das ist auch immer ganz fantastisch gewesen mit ihr.
Okay. Also ich habe auch noch mal etwas zu essen. Meine Großmutter hat nämlich so, dass mein absolute Favorite Lieblingsessen immer gekocht. Das ist so Rindsforesse gsi in so einem Gusseisentopf, wo sie irgendwie einen halben Tag lang vor sich hinköcheln lassen hat. Dass das Rind, dann hat sie so Rüebli drinnen gehabt, wo wirklich verkeilt gsi sind, wie sie so vollgesogen sind mit Bratensauce und das Fleisch ist total, hat sich praktisch in Fasern aufgelöst, oder?
Oh,
und das mit Herde.
So die Schmorgerichte,
ja,
die einfach Grosseltern noch natürlich haben gekannt. Wir müssen ja heute wieder so tun, als würden wir irgendwie American Barbecue machen mit irgendwas. Und die haben einfach geile Schmorgerichte.
Ja, 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 voll. Und dann schmeckt auch die ganze Wohnung, schmeckt nach dem, weißt du, wenn du reinkommst, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja, voll.
Aber bei mir ist das Geilste ist schon gewesen, das Fernsehen schauen. Wir haben natürlich, wir haben natürlich jahrelang in meiner Kindheit gar keinen Fernseher gehabt. Dann hat mein Vater gefunden, das sei eine super Idee, einen portablen Fernseher zu kaufen. Also mit einem ganz, ganz kleinen, also das war vielleicht ein 11 Zoll Display gewesen. Aber eine Hurenkiste, weißt du, die ist irgendwie doppelt so tief wie hoch gewesen, weißt du? Und der hat einen Griff gehabt und dann hat er einmal einfach an ausgewählten Übung hat er den vom Keller raufgeholt und dann hat man zusammen etwas schauen und dann ist der wieder in den Keller gewandert, weißt du? Ja, ja, natürlich. So und, krass, und das so heisst, krass. Ich konnte eigentlich fast nie richtig Fernsehen schauen und bei der Grossmutter habe ich halt, die ist dann einmal ins Nest und ich habe dann alle Scheiß geschaut, weißt du? Also ich habe dann auch einmal Albträume gehabt, weil ich irgendwie etwas gesehen habe, was ich nicht erzählen, weißt
du? Oh nein, shit. Oh je. Ja, nein, Fernsehschauen ist bei mir nicht so etwas krass sanktioniert gewesen daheim. Wir haben das Fernsehprogramm gehabt und haben dürfen Sachen anstreichen, die wir haben schauen. Also so in einem gewissen Kontingent. Aber das heisst, das ist irgendwie so gut abdeckt gewesen. Ja. Was aber krass ist, ist die Art Ferien, die ich machen konnte mit meiner Grossmutter. Kann man sich so vorstellen, sie hat nicht so Ferien gemacht mit alle Enkel kommen zu mir oder irgendwie so etwas, sondern ich gehe mit dem Enkel eine Woche nach London zum Beispiel.
Wow.
Und meine Großmutter ist so, erstens, man fliegt nur Swiss Air. Es gibt nichts anderes. Und zweitens, so Hotels mit weniger als 4 Sternen hat sie eigentlich nicht gekannt und die sowieso immer nach den Köchen ausgesucht, wo man herren ist.
Schee.
Und das hat so wirklich dazu geführt, dass ich als Kind, weißt du, so, zum Beispiel im gleichen Jahr haben wir noch Skiferien gemacht, einfach weil wir uns das wirklich nicht haben können leisten, denn zwar als Familie. wo wir so zu der anderen Grossmutter sind wohnen und dann immer am Morgen mit dem Auto ins Skigebiet angefahren sind, Sandwich haben mitgenommen, weißt, irgendwo in einer Pause gegessen haben und so. Und dann hat er so mit ihr wie so in ein 5-Sterne-Hotel, wo eine separate Kinderbetreuung hatte mit verschiedenen Pools und du hast einfach Buffets und Menüs und hast es morgen aufs Zimmer bestellen. Und das ist für mich dann mal wirklich so gewesen, ich habe so gedacht, boah Mann, so ist es, wenn man reich ist.
Hey, aber
ich habe es mega, mega genossen. Ja, aber es ist wirklich auch so gewesen, jetzt im Nachhinein weiss ich das ein bisschen, wir sind dort angekommen. Also das war jetzt in Seefeld, also in Österreich.
Ja,
in
kenne ich. Ja.
Und etwas vom Ersten, was meine Grossmutter gemacht hat, sie ist neue Kleider kaufen mit mir. Weil sie wahrscheinlich einfach gedacht, ich kann nicht so mit ihm im Hotel rumlaufen.
Shit, ey. Ja, das klingt aber schon nach einer sehr, sehr privilegierten Ausgangslage, muss ich schon sagen.
Ja, das ist meine Grossmutter, die ich viel von ihr gelernt habe, was feines Essen wie Drinks und so angeht. Und das werde ich nie vergessen. Und es ist heute noch so, bei ganz vielem, was ich esse oder auch genieße oder so, denke ich immer an sie und denke, ja, das haben wir zum ersten Mal zusammen gemacht. Oder?
So geil. Ja gut, aber du, das wäre jetzt eigentlich eine exzellente Überleitung zu einem Thema, das ich mit dir nämlich auch besprechen wollte, wenn wir so von Privilegien reden und so.
Du willst einen Lohn erhöhen.
Ja, genau, aber das werden wir jetzt nicht hier verhandeln. Aber nein.
Aha, gut.
Nein, es ist doch die letzten Tage, ist doch Press absolut crazy gegangen wegen dem Interview, wo Meghan Markle und der Prinz Harry bei der Oprah hatten.
Das Oprah-Interview. Ja, also glaub noch mehr irgendwie, ich habe etwas gehört von Rassismusvorwürfen.
Ja, genau. Und wo sie sich da beklagt hat und ein sehr tränenreiches Gespräch geführt hat mit der Oprah über die schwierige Zeit, wo sie am Königshof hatte und eben auch Erfahrungen, wo sie dann als rassistisch eingestuft hat. Und das Ganze ist natürlich Primetime an die Halbwelt ausgesendet worden und hat jetzt einen richtigen royalen Shitstorm ausgelöst, oder?
Ich glaube, jetzt können sie sich wenigstens wieder eine Zeit lang den Sicherheitsdienst leisten nach dem Interview mit Oprah. Aber Manu, das ist komplett, ich meine jetzt sozial, suizidal, was du gerade machst. Du lässt jetzt zwei weiße Männer darüber reden, ob die Meghan Markle ein Opfer ist vom Königshaus. Kennst du Piers Morgan? Der Piers Morgan hat auch schon über das geredet. Weißt du, wann er jetzt ist?
Ja.
Es geht ihm, glaube ich, nicht so gut. Hallo Piers Morgan, falls du das noch hörst.
Ja gut. Also
ich hoffe, du hast es gut in deinem Abstellkämmerli.
Ja, weißt du, also gell, ich kann das ja in dem Sinne gar nicht, ich kann das ja nicht beurteilen aus der Distanz, oder? Das ist ja alles irgendwie Second- und Third-Hand-Knowledge, wo man da...
Du musst einfach Gala kaufen, dann weisst du alles.
Nein, ich finde, weißt, was ich witzig finde an dem Ganzen ist, eigentlich geht mir das britische Königshaus ja komplett am Arsch vorbei, weißt, I couldn't care less, weißt, ich denke jetzt, was geht mich das an, was die dort vor sich hin, königlich, royal, whatever, aber, ich finde es interessant, dass ich habe so wie ein Interesse zweiter Ordnung an diesen Königshäusern, oder? Es ist wie so, ich habe ein Interesse daran, ich habe nicht ein Interesse am Königshaus, aber ich habe ein Interesse am Interesse, wo
am Königshaus.
Leute an dem Königshaus. Es ist einfach, ich finde es unglaublich, dass das immer so Wellen schlägt und die ganze Welt in Bann zieht, wenn jetzt irgendwie schon das Hochzeit, weißt? Ich meine, ich habe das auch geschaut, aber nicht, wie mich das Königshaus interessiert, sondern wie es einfach der Media-Event vom Jahrhundert war, weißt? Geil. Das ist, jetzt kommt sie quasi ein paar Jahre später und es ist, also, egal, was jetzt da alles dran ist und wie, ich nehme ihr das schon ab, dass sie sich dreckig gefühlt hat. Aber es ist natürlich eine absolut bewusste Inszenierung. Ich meine, das Ganze ist in Hollywood aufgezeichnet. Da sind im Hintergrund sind da Leute, die das skriptet, das sind Kommunikationsexperten dahinter. Das Oprah, die überlässt das nicht im Zufall, weißt? Da hat man.
Ich glaube, das schätzt du falsch. Die Oprah ist eigentlich einfach eine Durchschnittsamerikanerin, die gut zulassen kann und die Leute schütten ihr das Herz aus. Und Meghan ist halt anders als die am Königshof, wirklich einfach eine sehr authentische und offene Person, die jetzt das auch mal gebraucht, dass sie mit dem Harry zusammen ihre Herzen
ja, aber genau.
Mir hat das sehr an Diana erinnert. So, dass,
ja.
Weißt du, das Echte, das Authentische, das, hey, ich bin einfach letztendlich das Mädchen vom Land, wo jetzt irgendwie vor dieser Kameralinse ist gelandet. Sie geht nett.
Ja, und das ist genau, du hast genau auf den Punkt gebracht, was mich anpisst an dieser ganzen Story, oder? Das ist genau das Narrativ, wo gesetzt ja. wird mit so einem Interview, oder? Und das ist einfach so etwas von verlogen und Grund, das ist so etwas von daneben, oder? Sie inszeniert sich da als irgendwie, als ganz, auch mit grosser Naivität. Ich hätte nie gedacht, dass, also, weißt du, sie beklagt, ich meine, nein, das sind so viele Aspekte, die einfach so absurd sind, oder? Sie beklagt sich darüber, dass man ihr nicht ein Briefing gegeben hat. Schon vor der Hochzeit hat sie sich dann irgendwie über Nacht müssen googlen und hat müssen die Landeshymne, die britische Landeshymne googlen, weil ihr niemand gesagt hat, dass sie das auswendig können. Und wie sie als Amerikanerin natürlich das nicht einfach mitgebracht hat, oder? Und dann hat das arme Mädchen, ich meine, da denke ich, ja, ist bei dir, also das ist so deutlich, dass sie einfach nicht das hellste Kerzchen auf der Torte ist, oder? Wenn
ja, das glaube ich eben nicht. Ich glaube eben, die ist hure clever. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ich glaube wirklich, dass sie sehr, sehr intelligent ist. Was mich erstaunt, und das kriege ich manchmal nicht auf die Reihe, jetzt, ich meine, das britische Königshaus, das ist wirklich eine riesen Institution.
Ja.
Die haben eine Kommunikationsabteilung, oder? Warum schaffen die es nicht, irgendwie PR-mässig etwas so aufzuziehen, dass du so Leute wie eine Meghan und eine Harry kannst einbinden? Also, weißt du, es ist ja völlig klar, jetzt stell Meghan und Harry nebeneinander und nachher dann nimmst du Kate und William. Und jetzt musst du entscheiden, mit wem können wir ein Bild von Authentizität, Sympathie, Volksnähe abgeben? Dann glaube ich nicht, dass jemand so dumm ist und würde sagen, hey, nimm den William und Kate. Das macht niemand.
Aber das ist ja...
Ich meine, schau ihn an, er sieht aus wie der Prinz Charles. Niemand wird mehr gehasst, als der Prinz Charles, seit Diana tot ist.
Ja, ja.
Oder? Und nachher hat es das andere Pärchen, wo sie sagen, hey, wow, Mann, zum ersten Mal haben wir so irgendetwas, ein bisschen, weißt du, wie ein Diversity-Aspekt. Jemand, der von außen reinkommt, jemand aus den USA. Es ist irgendwie... Und nein, sie kriegen es einfach nicht her. Und dann musst du irgendwie sagen, die Serie, ich weiß nicht, hast du gesehen, The Queen?
Nein, ich habe nur reingeschaut, ich habe es nicht fertig geschaut.
The Crown heisst. Dort habe ich manchmal so gedacht, jo, aber das ist jetzt sicher auch ziemlich übertrieben und das ist jetzt schon sehr Stereotyp und so. Aber wahrscheinlich laufen Sachen wirklich ähnlich wie in The Crown.
Ja, aber weißt,
anders kann man sich das fast nicht erklären.
Aber weißt, Press hat sie ja geliebt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie da trashed worden wäre, wie sie People of Color ist oder so, sondern Press hat sie ja geliebt. Aber es ist einfach, der Wind hat einfach ein bisschen gekehrt, oder? Und ich verstehe, weißt, ich kann schon nachvollziehen, dass es tough ist, wenn du in den Medien so zum Teil verzerrt wirst und wenn du nicht kannst, eben, sie hat sich dann beschwert, dass sie mit Freunden nicht können rausgehen essen und so und hätte müssen irgendwie auf New York fliegen, um für eine halbe Million Baby-Shower-Party machen, oder? Und ist dann mit dem George Clooney seinem Chat wieder zurückgefahren oder geflogen, oder? Muss ich einfach sagen. Aber sie inszeniert sich genau so quasi, dass die Leute sich können identifizieren und hat dann ihre Situation am Königshaus ernsthaft mit dem Lockdown verglichen. Sie hat so quasi diesen Leuten im Lockdown zugerufen, ich kann euch verstehen, verstehen. Ich weiss, wie es ist, ja, wenn man sich trapped fühlt, weißt du? Und ich denke, hey, shut up, ey. Sie hockt in einem Palast, mehrere Hektare Fläche, hat zig Bedienstete, kann sich auf Staatskosten kaufen, was sie will, weißt du?
Und, Manu, ich
und fühlt sich, seit irgendwie ruft so eine, ich weiss doch auch nicht, so eine alleinerziehende Mutter, die mit 3 Kindern in einer Zweizimmerwohnung muss ausharren, ruft so, ich verstehe deinen Struggle, ich bin auf deiner Seite, es geht mir genauso. Ja. Da denke ich, hey, fuck you, ey.
Hey, nein, Manu, pass auf, ich sage nur Piers Morgan.
Nein, ich, die ganze Inszenierung, auch die Authentizitätsmantra, wo man da gespürt dahinter. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich und ganz verletzlich und so. Ja. I just don't buy it, weißt? Sie ist, ja. Ich meine, ich glaube schon, dass es ihr schlecht geht. Ich glaube nicht, dass das alles fabriziert ist, oder? Aber das Ganze, das ist doch, ich meine, das ist eine Inszenierung, die sind auf LA ausgewandert und die wollen sich jetzt dort neu setzen, die müssen jetzt ein bestimmtes Narrativ setzen, um dort Fuß zu fassen. Das ist doch nicht einfach jetzt, ja, eben, wie du es gesagt hast, das wäre ja völlig, von dem her glaube ich auch nicht, dass sie doof ist, weißt, weil das wäre ja völlig naiv.
Nein, die sind nicht doof,
wenn sie jetzt würde zu der Oprah gehen, zu der inoffiziellen Königin von den USA, oder? Und mit ihr ein Interview führen, wo sie einfach mal so ein bisschen sagt, was ihr gerade auf dem Herz ist. Da ist jedes Detail ist jedes das Wording und alles, das ist doch alles klar gsi, weißt? Das macht, da redest du nicht einfach mal so ein bisschen und dann tust du es halt, dann jagst du es mal raus zu 200 Millionen.
Nein, das sind schon, aber es gibt ja gleich Sachen, die irgendwie noch interessant sind. Ich meine, natürlich kann man immer sagen, mega Luxusproblem oder so. Aber wo ihnen ja quasi da die Zahlungen vom Königshof entfallen sind, haben sie ja tatsächlich anscheinend ein Problem gehabt, für ihre Sicherheit zu sorgen. Und ich kann mir das schon noch vorstellen. Also jetzt, wenn halt jetzt irgendwie der Prinz Harry über den Bahnhof läuft, dann ist es vielleicht gut, wenn er einen Bodyguard dabei hat. Das könnte schon sein.
Ja.
Und das kann ich mir auch vorstellen. Und dass du halt nachher dann irgendwie, wenn du auf diesem Level lebst und die Bekanntheit hast, dass du dann vielleicht nicht das Problem hast, wie zahle ich meine Miete, sondern auch noch, wie zahle ich den Poolboy und das ganze Team, das für den Rasen zuständig ist, plus Sicherheitsleute. Das kann ich mir vorstellen, dass du quasi wie in dem drin bist und einfach sagst, shit, das müssen wir haben. Also weißt du, das kannst du ja auf viel tieferem Niveau, kannst du das ja auch durchspielen. Mit was? Was sagst du jetzt?
Ja, du probierst Empathie zu wecken, aber es funktioniert bei mir überhaupt nicht. Weißt du, ich meine, das ist natürlich, ja, wenn man ihre wirklich Security entzogen hat und so, das ist schade. Aber sie sagt dann noch im Interview noch so, all I was left with was my inheritance. Also mein Erbe oder das, was ich von den Eltern bekomme. Sie hat irgendwie 16 Millionen Dollar hat sie irgendwie gesteckt bekommen. Der Eltern, die ist ja aus einem reichen Haus, weißt? Also das sind alles, und er, der Harry, das sind ja Multimillionäre, weißt? Königsfamilie, die hat ein Vermögen von etwa 90 Milliarden, oder? Also, willst du mir nicht sagen, sie hätte irgendwie wenn sie wirklich das Gefühl hätte, dass sie gefördert wäre oder so, dass sie ihre Security nicht hätte können selber zahlen, weißt? Das ist so, obwohl, jetzt lass mich gleich das so sagen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass an diesen Ressentiments ihrer gegenüber, jetzt als People of Color, ich kann mir schon vorstellen, dass da etwas dran ist. Zumindest so auf einem Subconscious Level. Ich meine, also ich finde jetzt, es braucht ja nicht viel Fantasie, um sich vorstellen, dass eine komplett schneeweiße Königsfamilie oder rosarothütige Königsfamilie, wo ihren Reichtum einer Geschichte von Kolonialisierung verdankt und auf ganz viel Unterdrückung von People of Color zurück. Schau, nee. Dass dort noch irgendwie Spurenelemente von Rassismus vorhanden sind, das ist jetzt nicht wirklich ein Schocker, oder?
Also was ich wirklich hart finde jetzt an dieser ganzen Ausgangslage, und ich will jetzt niemanden, weiss, speziell verdächtigen oder so, um das geht's nicht, aber dass jetzt der Queen ihrem Mann schon oft unpässliche Sachen hat gesagt. Und ich meine jetzt, die schon in den 70er Jahren einfach nicht mehr okay waren. Also nicht, wo man jetzt heute als extrem woke müsste sagen, das würde ich mir nochmal überlegen, sondern wo einfach dann schon voll daneben
ja, sind. Ja, ja.
Das weiss man ja. Und das ist irgendwie ziemlich bekannt und ja. Aber das Problem jetzt ist ja, es heisst quasi, jemand hat sich sehr besorgt darum, dass das Kind könnte zu farbig sein, wenn es auf die Welt kommt. Aber man weiss nicht wer. Man weiss, es ist irgendjemand aus der Königsfamilie,
ja, ja.
Haben sie erzählt. Und jetzt hast du ja so etwas wie einen Generalverdacht. Also ich meine, das ja. Jetzt, ich fände das hure schlimm, wenn das Kate oder William wäre. Weißt du, so von dieser Generation.
Ja, ja.
Wenn das jetzt irgendwie eine Tante ist, die im Rollstuhl umeinander schiebst und die kann selber fast nicht mehr schnaufen oder so, und die ist halt irgendwie in den 1920er Jahren gross geworden, dann muss ich sagen, ja gut, das ist irgendwie erwartbar. Also schau unsere Grosseltern an, oder?
Ja.
Dort hat es das alles auch gegeben.
Ja, ja.
Aber jetzt stehen die quasi alle so unter einem Verdacht, müssen sich positionieren und sie machen es aber nicht wahnsinnig geschickt. Das muss man auch sagen.
Ja, ich habe es nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe nur mitbekommen, dass man offiziell verlauten lassen hat, dass das britische Königshaus quasi die Vorgänge untersucht und will die irgendwie ja, genau. Familiär klären oder irgendwie so. Also
aber wenn wir schon beim britischen Königshaus sind, dann muss ich sagen, als grosser Freund von der Monarchie habe ich natürlich mal wieder eine Sternstunde erlebt. Ah. Hast du das gesehen, wo sich Queen an die Bevölkerung gewendet hat?
Nein.
Das ist einfach grossartig. Das ist wirklich grossartig. Weißt du, ich kann in so einem Pathos, wo man ihr aber abnimmt, sagen, wir sind in einer tiefen Krise mit Covid. Es ist wirklich ernst und wir werden das aber zusammen schaffen. Wir haben zwei Weltkriege überstanden, wir haben da. Hey, und du weißt einfach, shit, ja, klar, die ist schon bei allem immer dabei gewesen.
Ja.
Ich meine, die hat die hure Wirtschaftskrise mitgemacht, 29. Dann hat er den Zweiten Weltkrieg, die hat Churchill überlebt. Irgendwie, was sind das? 15, 16 Premierminister,
ja.
Hat sie sich
gekommen. Ja.
Dann denkst du, ja shit, wenn die das sagt, dann stimmt das wahrscheinlich schon.
Ja, ist crazy, oder? Für was die steht? Was für eine Kontinuität die repräsentiert? Das ist crazy, oder?
Ja.
Ja, ja. Aber voll. Wann ist das denn gewesen, der Auftritt? Das ist schon länger her, oder? Ist jetzt kürzlich?
Nein, das war erst gerade. Und ich muss zugeben, ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil es bei Okay, America, ein Podcast ist vorgekommen. Das ist einfach berührend. Das ist einfach berührend, die Queen. Wo du das Gefühl hast, okay, die hat wirklich ihr Leben in die Rolle gesteckt. Das würde ja heute niemand mehr machen. Ich meine, hey, wie willst du mal eine Queen haben von der Generation Y oder Z?
Ja, ja.
Vergessen.
Nein.
Vergessen. Das klappt never ever.
Nein.
Das kann nur jemand, der wirklich so aus dem ganz traditionellen Ding kommt, der sagt, ich bin in die Rolle geboren worden und ich fülle sie aus.
Ja, ja.
Und das hat aber eine mega Kraft in so einem Moment, finde ich.
Ja, ja, voll. Also,
God save the Queen.
God save the Queen, ja. Nein, also, das wäre für ein anderes Mal, wäre das natürlich ein super spannendes Thema, oder? Dass du einerseits merkst, wie komplett unzeitgemäss das ganze Königshaus und das ganze, der ganze Pomp und all das Theater ist, wie du sagst, die sind völlig aus der Zeit gefallen. Und andererseits, wie sich ein ganzes Land und nicht nur das Land, sondern irgendwo auch gesellschaftlich ganz viele Leute, wie so festhalten an dem, wie das irgendwie für eine Verlässlichkeit und Kontinuität steht. Man weiss wie irgendwie, ja, die eben, Präsidenten kommen und gehen und so, Kriege kommen und gehen, aber die steht einfach immer noch dort mit ihrem Hütli, genau. Und winkt in die Menge und so und irgendwie und das können jüngere Generationen nicht mehr leisten. Das hast du,
nein.
Das ist, du kannst das nicht mehr, also der ganze gesellschaftlich, die ganze Grosswetterlage, gesellschaftlich, geht in eine so andere Richtung, eben mit dem Authentizitätsgebot und mit der ganzen Selbstinszenierung und dem Persönlichen und dem, ich muss mich selber sein und meine Stimme finden und mich entdecken und alles. Das kannst du nicht vereinen, oder? Sie hat ein ganz starkes Amtsverständnis. Sie ist ihres Amt, weißt du? Und hat wahrscheinlich einen hohen Preis auch gezahlt für das und gleichzeitig unglaubliche Privilegien genossen. Und du siehst ja jetzt, wie das bei Meghan und Harry und bei anderen einfach, das geht einfach nicht mehr auf, oder?
Nein, ich glaube, der Einzige, der das noch könnte, weißt du, so vom Charakter her, wäre wahrscheinlich der William. Ich glaube, der würd alles machen dafür, dass er in die Rolle passt. Das ist ja natürlich, wenn du so einen Papi hast wie er, dann musst du ja entweder in die eine Extremrichtung oder in die andere entwickeln.
Ja, ja.
Beim Harry ist ja jetzt gerade wieder im Watson gekommen, da wissen wir gar nicht so genau, wer der Papi ist, scheint's.
Ohne Scheiß. Oh fuck.
Ja, nein, das ist, aber das kommt immer wieder auf. Schau, es ist ja so, ich sage einfach, google mal, Prinzessin Diana Reitlehrer. Und nachher heben mal das Fötel nebendran. Es ist, nein, ich weiss, jetzt sind wir endgültig auf dem Gossip-Niveau gelandet.
Ja, voll.
Aber beim William, gell? Ich meine, der hat sich natürlich irgendwie voll mit dieser ganzen Geschichte identifiziert und dann gemerkt, hey, Queen wird nie können am Papi den Job übergeben, weil er halt einfach in die komische Camilla verliebt ist.
Yeah.
Was ja übrigens bei The Crown eine wahnsinnig herzzerreißende, schöne Liebesgeschichte ist und da sieht Camilla sogar sympathisch aus und sagt intelligente Sachen. Aber hey, wenn die zwei zusammen siehst und denkst so, nein, bitte nicht, ich kann das nicht repräsentieren. Yeah. Das ist einfach nicht gut. Ja, und er wird das aber machen. Ich sag dir, er ist wahrscheinlich so jemand, weißt, von dieser Millennium-Generation. Gerade so der Anfang von dieser Millennium-Generation, wo aber die ganze Mentalität von 1920 einfach in sich aufgenommen hat und er wird ein grossartiger König werden.
Meinst du? Ja, gut. Also, lass mich als Schlusswort noch sagen, es könnte sein, das ist mir jetzt gerade erst in den Sinn gekommen, aber es könnte natürlich sein, dass meine Wahrnehmung von der Meghan Markle einfach von vornherein eingetrübt ist durch ihre Rolle, die sie bei Suits gehabt hat, oder? Weil, ich muss einfach sagen, sie ist mir halt einfach dort schon auf die Nerven gegangen. Aber für das,
hey, mir auch,
aber
mir
für das
mir
kann
auch.
Sie ja vielleicht gar nicht, weil man ihr die Rolle ja einfach zugeschrieben hat. Aber wie sie da sich mit ihrem Augenaufschlag durch die Szenerie gerettet hat und so, das ist mir immer auf die Nerven gegangen.
Hey, und weißt du was? Deine Deutung von dem, was sie jetzt mit dem Königshaus macht, hat natürlich eine mega Parallele mit ihrer Rolle bei Suits. Oder? Also, sie ist mit dem Mike zusammen, sie profitiert von den grossen Privilegien, auch von denen, die das Anwaltsbüro von ihrem Papi mitbringt, etc.
Ja, ja.
Aber sie ist nachher immer die so moralisch wahnsinnig Skrupel hat, wenn man etwas macht, was nicht ganz richtig ist oder nicht alles sagt, wie es ist.
Ja.
Oder? Und ich glaube, das ist letztendlich das Framing, das du hast, wenn du aufs Oprah-Interview
schaust. Ja, wahrscheinlich.
Gell? Gell? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir beide kennen ja die Meghan gar nicht so gut.
Nein.
Eigentlich kennen wir sie vor allem von Suits.
Ja, genau. Ja. Im Prinzip ist ihre Rolle dort nicht die Schuld, dass sie mir einfach nicht ans Herz wachsen kann.
Wahrscheinlich ist das, genau.
Hey, weißt du was, ich glaube, wir müssen heute noch etwas schaffen.
Ja, genau, das sollten wir unbedingt. Dann verabschieden wir uns doch mal. Ja. Manu, wir sehen uns heute Nachmittag wieder. Im ellenlangen Zoom-Meeting.
Yeah.
Teams ist
ja
jetzt Teams.
Ja, genau.
Ja, und euch allen anderen wünschen wir eine super Woche. Das nächste Mal kann man uns hören am Mittwoch bei Ausgeglaubt.
Ja.
Und sonst wieder in einer Woche bei Schall und Rauch. Habt's
gut. Bis dann. Ciao zusammen. Tschüss.